Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi!
Radsport-Podcast. Die drei schönsten Wochen des Jahres sind vorbei. Jetzt beginnt wieder die traurige Zeit. Jetzt bleibt nur noch die Tour. Der Giro ist zu Ende und damit wir als große Italien-Fans natürlich sehr, sehr traurig. Aber es war noch mal eine richtig geile letzte Woche und über die wollen wir heute natürlich sprechen in einer neuen Folge. What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann und mir wie immer zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer.
Grüße euch.
Und Thomas Gerlich.
Wunderschönen guten Tag.
Thomas, du konntest die gestrige Etappe gar nicht richtig genießen, denn du hast dich sozusagen ins richtige Giro-Feeling begeben und hast geschaut, wie ist es eigentlich, beim Giro war es jetzt dieses Jahr nicht so, aber wie ist es eigentlich, wenn es viel zu kalt ist zum Radfahren, man irgendwann seine Finger nicht mehr bewegen kann und fast vom Rad fällt, weil es komplett alles eingefroren ist. Wo warst du, was hast du gemacht und warum vor allem? Das ist die größte Frage.
Ja, was ich gemacht habe, darf man ja in einem Radsport-Podcast jetzt nicht zu laut sagen, deswegen versuche ich das kurz zu halten.
Ist es dir eine Lektion? Wirst du es jetzt aufgeben?
Triathlon? Nee. Ja, gestern war Triathlon und wie es Ende Mai, und Triathlon ist eine Sommersportart und wie man es halt Ende Mai erwartet, halt schön sonnig, schön genießen das Radfahren, ne, und so weiter. Ja, war halt Scheißwetter. Ich weiß nicht, ich glaube, es war in Deutschland überall ähnlich. Es ist halt auf einmal nochmal Herbst geworden und 10 Grad und Regen. Nach dem Schwimmen machen auf dem Rad nicht so viel Spaß. Ich habe heute mal nachgeschaut. Es sind 39% der Teilnehmer ausgestiegen. Sagen wir es mal so.
Und ich, wo bist du gestartet? Ingolstadt.
Ingolstadt war das, genau. Es war tatsächlich gestern die deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Das kann man sagen. Ich bin nicht als Profi gestartet, logischerweise, aber ja. Und es war so, dass man sagen kann, ab der zweiten Runde, mein Fahrrad hat eine elektronische Schaltung und ich konnte trotzdem nicht mehr schalten. Also das ist schon, das, du musst nur Knöpfe drücken und dazu war ich nicht mehr in der Lage. Aber meine Finger, ich konnte, ich glaube, es sah einmal ganz lustig aus, also zwei lustige Geschichten, scheißegal, wie man Triathlon hat, aber zwei lustige Geschichten waren gestern da. Das eine muss ich euch jetzt kurz erzählen. Ich hatte meinen Einteiler, wie ein Rennanzug, ne, Fahrradfahrer kennen das, ein Einteiler. Den hatte ich unter dem Neo zum Schwimmen nur bis zur Hälfte an, weil ich mir nach dem Schwimmen, ich wusste, es wird kalt, noch ein Unterhemd drunter ziehen wollte, irgendwas Trockenes. Und deswegen habe ich den oberhalb der Hüfte quasi nicht über die Arme schon gezogen gehabt. Ziehe ich mir den Neo runter, suche dabei meine Brille, auf einmal höre ich Leute nebendran lachen. Dann sehe ich, wie ich den Neo runtergezogen habe, meinen kompletten Einteiler mit runtergezogen habe. Ich stand in der Wechselzone einfach nackt. Da waren Zuschauer am Rand. Und ich stand da so circa 10 Sekunden nackt, bis ich mein Fahrradhelm gesucht habe und alles, bis ich gefällt habe, hoppla, ich stehe ja gerade nackt hier. So, das war Geschichte Nummer 1.
Ja. Aber Thomas, dafür hast du doch trainiert, oder? Um das durchziehen, ja,
natürlich,
zu können.
Ich sag mal so,
für den Moment.
Das Wasser war auch ein bisschen kalt, kann man vielleicht sagen. Aber gut, lass dir das mal dahingestellt.
Zu deiner Verteidigung. Hast du das zu den Zuschauern auch gesagt in dem Moment? Hey, aber man muss auch sagen, heute ist auch wirklich kalt. Nicht lachen.
Oh Gott, ich bin so abgeschweift, ich weiß gar nicht mehr, was die zweite Geschichte war, die ich erzählen wollte. Auf jeden Fall war es irgendwann.
Thomas, ich habe eine Frage. Also ich habe eine Frage jetzt. Ja? Hast du dann so verschämt wieder deinen Anzug hochgezogen oder hast du dich dann auch präsentiert quasi kurz? Als sei es Absicht gewesen.
So, ich hätte How I Met Your Mother, der nackte Mann, verschiedene Posen so eingenommen.
Ja, tatsächlich war ich einfach nur ein bisschen überrascht und pikiert, dass ich es tatsächlich relativ peinlich, panisch schnell wieder hochgezogen hat. Eigentlich, wenn ich cool geblieben wäre, hätte ich mir erstmal einen Helm und Sonnenbrille und alles angezogen, bevor ich das gemacht hätte. Das, im Nachhinein wäre das der bessere Weg gewesen. So ehrlich muss man sein, ja. Nee, auf jeden Fall war es dann irgendwann so arschkalt, dass es wirklich, du so durchgefroren hast, flache Strecke, also nur schnell, es ist so durchgefroren und wie gesagt, fast die Hälfte ist ausgestiegen und irgendwann war es wirklich so, zweite Szene, irgendwann, ich konnte meine Hände, die waren so gefroren, ich konnte nicht mehr greifen wirklich, will dann irgendwann meine Trinkflasche nehmen, das war schon schwierig, die zu nehmen, zum Mund zu führen und dann kommt aus einer Radflasche an sich nichts raus, du musst ja so ein bisschen draufdrücken. Konnte ich nicht.
Ist es eingefroren?
Ich hatte die Flasche am Mund und konnte aber meine Hand nicht mehr zudrücken und hatte die Flasche da und wollte unbedingt was trinken und es ging einfach nicht. Dann habe ich die Flasche irgendwann wieder reingestellt, das war keine Chance. Bremsen war irgendwann auch schwierig, überall an der Seite standen Leute, die aufgehört haben. Es war wirklich, es war Katastrophe. Absolute Katastrophe.
Naja. Was treibt einen da dann trotzdem noch dazu, weiterzumachen? Weil du bist ja noch durchgelaufen, das muss man ja sagen. Und das dann auch noch in der ordentlichen Zeit.
Ja, sagen wir es mal so. Erstmal wollte ich in die zweite Wechselzone, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt vom Rad steige und hier irgendwo in der Pampa stehe, ich muss ja irgendwie wieder zurück. Also mein Rad muss ja auch irgendwie zurück. Also das ist wie, wenn man mit dem Fahrrad fährt, im Regen ist, dann hält man ja auch nicht irgendwann, weil ich sage, gut, ich muss ja irgendwie heimkommen. Wenn ich jetzt hier anhalte und es regnet weiter, es wird ja nicht besser. Und dann habe ich 10 Minuten gebraucht, meine Schuhe anzuziehen, weil meine Hände nicht greifen konnten. Und dann war es irgendwie so eine lustige Situation, dass alle Leute um einen rum halt auch so waren, boah, ich, der eine, der neben mir konnte sein Fahrradhelm nicht mehr alleine aufmachen. Dem habe ich dann geholfen, sein Fahrradhelm auszuziehen. Also es war wirklich, und dann war das so kurios, dass Alex gesagt hat, ey, was machen wir hier für eine Scheiße, sollen wir noch weitermachen? Und alle so, komm, jetzt laufen wir halt mal los. Ja, und dann so nach 10 Minuten habe ich irgendwann wieder was gespürt in den Beinen und dann ging es, dann wurde es halt immer besser. Das ist das Beste. Und so ein Wettkampf, so ein Rennen, wo du eigentlich den Tiefpunkt schon in der Mitte hast und danach wird es immer besser. Das ist...
Es wurde noch besser, Thomas. Kann es noch besser werden?
Das Lustige war, ich hatte irgendwann Angst, weil ab und zu bin ich dann mal doch aufgestanden und ich hatte den Lenker und mir war so kalt, dass ich den Garen Thomas mache. Dass ich beim Aufstehen mit der Hand vom Lenker abrutsche und mich komplett aufs Maul lege. Die Angst hatte ich zwischenzeitlich mal, weil es so nass kalt war. Aber
also kannst du es jetzt besser nachvollziehen, was ihm passiert ist letztes Jahr?
Ja, ich kann Garen Thomas grundsätzlich gut nachvollziehen, vor allem wenn es um Essen und Bier trinken geht. Aber jetzt weiß ich auch, bei Kälte und Regen Radfahren ist einfach scheiße.
Ich habe noch nie so ein flammendes Plädoyer für Hallensportarten gehört, wie das von dir gerade war.
Ja.
Man so muss auch es. Dazu sagen, dass, also ich bin ja eigentlich ein Hallensportler und Thomas, deine Brüder sind ja auch alle Hallensportler und ich glaube, die bekommst du jetzt nicht zum Triathlon mit dieser Geschichte.
Nö, ich war ja früher auch Hallensportler. Das hatte schon auch Vorteile, muss ich sagen. Es war auch nett, weil dann ist man am Ziel und dann habe ich so 2 Nachrichten bekommen, eine unter anderem von meinem Bruder, der einfach nur geschrieben hat, boah, ist echt scheiß Wetter, ne? Der meinte das, glaube ich, gar nicht böse, aber einfach so, ich so, ja, danke, danke dafür. Naja, so viel, das soll es vom Triathlon-Exkurs gewesen sein. Der nackte Mann in der Wechselzone, das ist die Überschrift gewesen, jetzt kommen wir zum Giro.
Da gab es keinen nackten Flitzer diesmal.
Ah, ich glaube, es man gab sicherlich auch, einen am Berg, am aber wir haben ihn, er wurde nur nicht gezeigt von der Weltregie. Das hat mir nämlich, ist aufgefallen, dass sie versucht haben, Leute, die sehr lange neben den Fahrradfahrern herlaufen, dass sie die nicht zeigen. Sie haben sind dann sehr dicht auf den Radfahrer gefahren und haben versucht, das rauszuhalten. Das ist vielleicht auch gar keine schlechte Taktik, um dass es nicht so attraktiv wird.
Nee, dass Mathieu van der Poel mit einer Ananas verfolgt wurde, hat das trotzdem nicht verhindert am Ende des Tages. Der musste trotzdem dran glauben, aber ich weiß gar nicht, ob das im Bild zu sehen war oder ob ich das nur auf Twitter gesehen habe. Ich glaube, es war nur auf Twitter. Aber man hatte ja auch so ein bisschen Sorge, schlechtes Wetter könnte nochmal kommen. Vergangene Woche hat sich dann zum Glück nicht ganz so stark bewahrheitet. Ja, es wurde kälter, aber es war nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass Etappen dabei waren, wo gar nichts mehr ging.
Es war ein Giro ohne Schnee.
Wo das Wetter halt einfach auch letztendlich dann einen großen Einfluss auf die Leistung vielleicht genommen
aber
hat.
Aber das ist doch daneben,
das war,
Lukas,
oder? Ja nicht so.
Das ist doch daneben. Ohne Schnee, also so kann man doch kein Giro fahren. Ne?
Ja, das geht natürlich nicht.
Und so wirklich stark geregnet hat es ja auch nie. Es war eigentlich fast so wie eine Tour de France. Eigentlich war es echt eine recht unspektakuläre Rundfahrt, was das angeht. Meistens schön.
Eine spannende Tour de
France. Wir hatten keine Windkante, immer schön sonnig.
Also Windkarten hatten wir schon ein paar.
Ja, aber, oder? Ich habe keine große mitbekommen.
Ja, keine riesige. Und was dem Giro auch noch entgegenkam, glaube ich, was sie dieses Jahr deutlich besser gemacht haben, um jetzt so ein kleines Fazit dazu ziehen, sie haben es offensichtlich hinbekommen, dass die Strecken einigermaßen waren, die Transfers nicht zu lang, also es gab keine Streiks, es gab sehr wenig gefährliche Passagen, also das aus meiner Sicht haben sie das deutlich verbessert zu den Vorjahren.
Ich glaube, das allererste, was man zu diesem Giro sagen muss, ist erstmal, wie wenig Ahnung letztendlich viele Experten, auch wir, haben. Wir haben Bora, ich glaube, im vergangenen Jahr schon häufig hinterfragt, was die Transferpolitik anging, ob das wirklich dann alles so Hand und Fuß hat und Sinn macht. Wir haben sie in diesem Jahr im Frühjahr sehr lange hinterfragt, wo bleiben sie und wo ist die Form. Und innerhalb von einer Woche eigentlich, glaube ich, muss man sagen, sorry Bora, deswegen sitzen wir nur hier und reden und haben zum Glück keinen Einfluss auf das, was ihr da letztendlich mit den Transfers und mit der Renntaktik und allem macht. Hut ab, Bora Hansgrohe in einer dominanten Leistung, wie man es sonst von Ineos nur kennt, haben sie diesen Giro gewonnen. Und das war wahnsinnig stark zu sehen. Freut mich für Bora natürlich und freut mich für Jay Hindley, der erste Australier, der das rosa Trikot gewinnt. Nachdem er schon mal Zweiter war, hat er es jetzt endlich geholt. Und ich glaube zu Recht, er war der stärkste Fahrer.
Er hatte vor allem keine Schwäche. Also, selten einen Grand Tour-Sieger gesehen, der eigentlich auf keiner Etappe einen schlechten Tag hatte. Also es ist nicht der allerbeste Zeitfahrer, aber das war okay bis ordentlich. Ansonsten immer da gewesen. Eigentlich dachte ich, dass das Carapaz macht. Immer dabei sein, immer kontrollieren und dann halt irgendwann doch halt einfach stärker als alle anderen sein. Und dann hat Hindley auf seiner vorletzten Etappe da den Monster-Turbo nochmal gezündet, durch Lenny Kemner auch geholfen. Also es war, ja, absolut verdient, stark. Ich glaube, wir hatten auch vom Giro ein paar Namen genommen, ein paar Favoriten durchgegangen. Hindley, weiß nicht, hatten wir ihn überhaupt erwähnt? Also ich hatte ihn ehrlich gesagt für den Gesamtsieg absolut nicht auf der Rechnung. Und jetzt Jai Hindley, der erste Grand Tour-Sieger von Bora Hansgrohe.
Ich glaube, genannt hatten wir schon, dass er so stark ist, das war nicht zu sehen. Er hat ja auch keine gute Saison 2021 ist er gefahren. Aber das war eine Wahnsinnsleistung, ja auch, wie er dann rausprügelt. Und ich glaube, da hat man gesehen, dass es manchmal nicht nur Form ist an dieser vorletzten Etappe, sondern manchmal ist es auch wirklich die psychische Komponente. Also ich hatte das Gefühl, da sind nochmal 10 Watt draufgekommen gefühlt, als er gesehen hat, dass hinten Carapaz abfällt. Weil so wie der dann getreten hat und also mit welcher Freude er, glaube ich, so sah es zumindest aus, in den Schmerz hineingefahren ist. Das war fantastisch zu sehen. Und er war so viel schneller, das hat man ja schon auf dem Fernsehbild gesehen, im Vergleich zu Carapaz. Also es war unglaublich. Und dann kam noch, glaube ich, die psychische Komponente für Carapaz dazu, dass Kemner da die ganze Zeit an seinem Hinterrad ist und irgendwann auch noch an ihm vorbeifährt. Also das ist natürlich unglaublich, wie stark Kemner auch noch da ist. Ja, der hilft noch. Hindley, da dachte ich, okay, jetzt ist es halt aus für ihn. Ja, er hat dann nochmal seinen halben Kilometer oder Kilometer gemacht. Aber nein, er bleibt dran und dann fährt er noch vorbei an Carapaz. Und ich glaube, da war es dann aus auch für Richard Carapaz.
Also wie geil ist Lennart Kemner, bitte. Also was er da abgezogen hat, das war wirklich Wahnsinn. Also der hat sich ja selbst schon aus dem Leben gefahren, glaube ich, als Hindley und Carapaz auf ihn aufgefahren sind, dass er da quasi nochmal Vollgas das Tempo für Hindley macht. Und da dachte ich schon, gut, der nimmt jetzt raus und bleibt stehen ungefähr. Und dann fährt er erst noch neben Carapaz her, hinterher, dann einfach immer nur, um ihm zu zeigen, du, ich kann da noch mitfahren. Er setzt sich einmal schon vor ihn und versucht, das Tempo rauszunehmen. Das hat Carapaz natürlich sofort gerochen und hat dann interveniert. Aber dann ist Carapaz ja auch so stehen geblieben, der war dann so am Ende, dass Kemner dann, dem kann das ja egal sein, aber einfach, um Carapaz nochmal eine mitzugeben, sagt er, gut, dann fahre ich dir jetzt auch noch 10 Sekunden weg. Einfach nur, damit du siehst, selbst der Helfer in der Ausreißergruppe fährt gerade noch schneller den Berg hoch als du. Boah, also, wie sich Carapaz da gefühlt haben muss, dass da wie scheiße es dir da gehen muss. Ja, da hat er es von Bora links und rechts bekommen, muss man zugeben.
Ja, und auf dieser Etappe 20 hat man meiner Meinung nach dann eben nicht nur gesehen, dass Jai Hindley verdient den Giro gewinnt, sondern dass auch Bora verdient diesen Giro gewinnt, weil am Ende war Bora einfach das stärkere Team, auch als Ineos. Und darüber wurde es dann mit auch entschieden.
Und ich glaube, sie hatten natürlich den Vorteil, also ich bin mir nicht sicher, ob Hindley nicht auch die Chance gehabt hätte. Ich habe ein, zwei Etappen in Erinnerung, wo er hätte vorbeisprinten können, glaube ich, an Carapaz noch und vielleicht sogar ins rosa Trikot fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob Bora nicht auch mit Absicht darauf verzichtet hat, dass sie eben jetzt Kemner da in der Situation auch vorne platzieren können in so einer Gruppe, einfach um eine größere Freiheit zu haben. Also es war, so man sieht, auch taktisch ist da alles rund gelaufen. Eine Etappe haben sie mal ein bisschen wild Gas gegeben, habe ich nicht so ganz verstanden, aber egal. Ich meine, es ist ja alles aufgegangen und die sind so super stark gefahren. Buchmann auch, der dann am Ende ein bisschen eingebrochen ist, trotzdem noch Siebter wird, was ja auch ein super Ergebnis ist. Aber eine riesige Leistung von der ganzen Mannschaft Bora da, die das abgeliefert haben. Und dann am Ende einfach, so muss man es, glaube ich, konstatieren, den stärksten Fahrer im Giro hatten, zumindest also im Gesamtklassement.
Ich glaube, man kann es auch insgesamt runterbrechen, weil der Giro hat ganz klar gezeigt, der Wandel, den jetzt Bora halt im Vergleich zum letzten Jahr auch gemacht hat, wo du einfach noch Sagan im Team hattest, der natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet hat und natürlich auch das Team mit groß gemacht hat, gar keine Frage. Aber schau dir einfach mal das Tourangebot an, das du sonst hattest. Du musstest Sagan und Oss mitnehmen, und zwar, weil du ja eigentlich auch noch Sagan und Oss grüne Trikot schicken musst. Und dann hattest du einen GC-Fahrer, dem hast du 2, 3 Helfer. Das war immer so dieser Kompromiss, der am Ende eh nicht so ganz hinhaut. Vor allem, wenn Sagan dann auch nicht mehr in absoluter Topform war. Und dieses Jahr hast du halt den Wechsel vollzogen. Geld wurde frei, klar, durch den Weggang von Sagan eben. Und dann sagst du, alles klar, wir kaufen uns jetzt ein paar GC-Fahrer ein und gehen da Vollgas drauf, und das zahlt sich aus. Und das hast du jetzt auch bei dem Giro-Aufgebot gesehen. Das waren ja 8 Gesamtklassementfahrer im Endeffekt. Also es waren ja 2, 3 Kapitäne oder 2, 3 Optionen plus Superhelfer. Das ist auch, was alle anderen gemacht haben. Was da Patrick Gamper oder Zwiehoff teilweise auch gefahren sind, das war auch richtig stark. Und dann hast du halt noch Buchmann, Keldermann, Hindley als verschiedene Optionen gehabt. Einer davon hat richtig gezündet, die anderen konnten lange helfen. Kemner mit der Allrounder, die Allzweckwaffe, holt selber noch einen Etappensieg, geht in Ausreißergruppen und bereitet am Ende den Giro entscheidenden Move mit vor. Also das war, hast du gesehen, wenn du halt dann dich 100% diesem Ziel verschreibst, dann hast du halt auch deutlich höhere Erfolgsaussichten, als wenn du immer diese Kompromisse noch und diese zweigleisige Schienen versuchst.
Also die 20. Etappe, letztendlich die entscheidende dann, Jay Hindley über 1,5 Minuten rausgeholt auf Carapaz. Er war nicht der Einzige, der auf Carapaz Zeit rausholen konnte. Carapaz wird zwar dann am Ende Zweiter in diesem Giro in der Gesamtwertung, aber Mikel Landa ist da nochmal in der 20. Etappe richtig nah rangefahren. Trotzdem muss man am Ende der Rundfahrt sagen, Mikel Landa, er ist der geborene Dritte, oder? Also, er wird einfach immer Dritter.
Absolut. Und er hat ja auch das Level, immer Dritter zu werden gefühlt. Egal, wer die Gegner sind, er wird immer Dritter. Also, jetzt ist natürlich klar, die beiden Slowenen waren nicht da. Wir haben nachher noch ein kleines Spielchen vor. Da werden wir sehen, wie hoch wir dann die Konkurrenten jetzt hier von Landa einschätzen.
Du hast ein kleines Spielchen vor.
Ich sag ja, wir haben ein kleines Spielchen davon. Vor. Ja, ja, das ist richtig. Aber also man hat ja, das werden wir nachher einschätzen, wie stark die Konkurrenz war, können wir auch gerne drüber diskutieren, aber er wird immer Dritter, er ist eigentlich immer stark, er hat selten einen schwachen Tag, sein Zeitfahren ist ein absolutes Desaster. Also ich weiß nicht, ob er gestern am Sonntag alles reingelegt hat, aber er hat halt wieder super viel Zeit verloren. Nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass er so schwach ist, aber am Ende des Tages.
Der ist gebummelt.
Am Ende des Tages reicht es halt einfach dann auch nicht über 3 Wochen, obwohl er auch eher ein super starkes Team dabei hatte, muss man sagen. Also was Wout Poels jetzt nochmal gezeigt hat in dieser 3. Woche, war natürlich Weltklasse. Einmal ist er von hinten nochmal vorgefahren, als die 3 zusammen waren, und er fährt von hinten nochmal vor und zündet wirklich den Turbo an. Das war super stark, aber da reicht es nicht. Und am Ende kannst du auch ein super starkes Team haben. Das hatte Jai Hindley auch, und der war dann einfach stärker, glaube ich, als Landa.
Wobei ich ihn gar nicht als den klassischen Dritten ansehe, weil es ist sein erstes Grand Tour-Podium seit 2015. Also er war 2-mal Vierter bei der Tour und dann eben 2015 beim Giro auch schon mal Dritter. Das ist schon eine Weile her. Also ich glaube, dass es für Landa auch zu mehr dann am Ende doch nicht reicht, obwohl er ein super Fahrer ist. Aber ich fand es aus seiner Sicht trotzdem eigentlich ein gutes Ergebnis.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, es war ein gutes Ergebnis am Ende für ihn, aber er hatte natürlich das Ziel, das Ding zu gewinnen. Also die haben ja auch ganz klar, Bahrain hat die Großzahl ihrer starken Fahrer jetzt dahin geschickt. Klar, sie haben noch Jack Hake, den sie zur Tour schicken werden, und Caruso. Aber das war schon ihr Grand Tour-Aufgebot. Ja. Die haben auch Buitrago, der junge Mann, der auch eine Etappe dann gewonnen hat, der auch noch super stark gefahren ist. Dome Novak, der richtig gut war. Also die haben auch eine richtig starke Mannschaft gehabt. Und ich glaube nicht, dass sie dahin gekommen sind und haben gedacht, ja, vielleicht werden wir Zweiter oder Dritter, sondern Landa wollte das Ding gewinnen.
Ich finde es eine ganz interessante Beobachtung. Du hast es schon gesagt, Jonas, es war ein richtig starkes Team, das dann auch Bahrain dabei hatte, Ineos sowieso und Bora auch. Ich habe noch nie eine Rundfahrt erlebt, wo wirklich 3 Teams mit so vielen Fahrern immer noch im Finale dabei waren. Also man hat es früher gesehen, dass Ineos das machen kann, dass sie sowas von vorne dominieren, aber dieses Mal war es ja wirklich jedes Mal ein anderes Team, das dann irgendwie mit 3, 4 Fahrern in die Berge reinfahren konnte und da die Konkurrenten schon in Schwierigkeiten gebracht hat, weil wirklich die 3 Kapitäne letztendlich da immer easy mitgekommen sind. Landa, Carapaz und Hindley waren einfach so deutlich die Stärksten und hatten dann aber auch noch die stärksten Teams mit dabei. Also es war ein absurdes Bild, wenn dann manchmal einfach nur noch diese 3 Teams gegeneinander da vorne gefahren sind. Habe ich selten so bei einer Grand Tour gesehen. Interessante Entwicklung, dass es jetzt eben doch immer mehr Teams es schaffen, diesen Ineos-Ansatz irgendwie dann auch in die Tat umzusetzen.
Was ist aus den Rentnern geworden? Ich glaube, die Frage sollten wir uns doch stellen. Wir haben die Jungs alle gehypt. Nibali wird am Ende Vierter, was natürlich ein Wahnsinnsergebnis ist. Intermarché nimmt irgendwie einen kleinen Wechsel vor. Pozzo Vivo fällt da raus, aber kein Problem. Sie haben noch Jan Hirt, der wird holt sich auch noch ein Wahnsinnsergebnis. Und Valverde, der kriegt dann am Ende
mit 31.
Ja, stimmt. Der fällt nicht in die Kategorie, da bin ich bei dir. Aber Valverde hat dann Probleme. Also Nibali hat da den besten Eindruck gemacht, oder?
Ja, absolut. Also ich hätte nicht gedacht, dass Nibali nochmal so konstant eine Grand Tour durchfahren kann. Weil ich glaube, der hat ja im Endeffekt, ganz früh am Ätna hat er schon saumäßig verloren, und dann ist er hinten raus, der ist ja immer besser geworden. Also beziehungsweise immer konstanter. Weil am Ende ist er ja meistens mit den Topfahrern mitgefahren, beziehungsweise gut, nicht mehr mit den Top 3, aber war dann oft direkt dahinter. Also wenn man die erste Woche wegnimmt, war Nibali voll da. Oder er war auch da schon halbwegs da, aber hätte ich nicht gedacht. Er hat zu überzeugen gewusst, er ist auch nicht der Einzige, der hinten raus nochmal ein bisschen besser wurde. Also das muss man auch nochmal sagen, gehört nicht zur alten Garde, aber naja, so schlecht wie Hugh Carthy in den ersten zwei Wochen waren. In der dritten Woche ist er auf einmal so ein bisschen angekommen. Irgendwie, dann war er auf einmal in jeder Ausreißergruppe da, ist dann irgendwie auch nochmal lange mit den Topfahrern so ein bisschen mitgefahren, hat dann noch ein paar Ergebnisse und hat sich dann am Ende sogar noch gerade so in die Top 10 reingesneakt. Ja, der hatte nochmal eine gute dritte Woche. Für den hätte Giro jetzt vielleicht noch zwei Wochen weitergehen müssen. Weil bis dahin, oder ich bin am Ende immer noch saumäßig enttäuscht von Education First und auch von ihm, aber hinten raus war es dann witzig, wie oft er dann eigentlich doch noch zu sehen war.
Ich will jetzt natürlich nicht die Leistung von Nibali schmälern, Platz 4, wahnsinnig stark. Finde aber auch, dass man dann am Ende sieht, Nibali hat dann mit 8 Minuten fast Rückstand Platz 4 geholt. Der Giro war in der Spitze sehr, sehr gut besetzt, ja, aber in der Breite dann doch nicht ganz so stark, wie man es anfangs vielleicht vermutet hat. Also einige Fahrer, die man da vorne gesehen hatte, haben dann doch irgendwie federn lassen und konnten da nicht ganz so eingreifen, wie wir das vielleicht vorm Giro gedacht hatten. Unter anderem Matar, Hugh Carthy, Buchmann. Also da hätte ich schon noch erwartet, dass da noch ein paar Fahrer mehr um so Platz 4 bis 5 mitkämpfen können in einem geringeren Zeitabstand.
Ja, muss auch sagen,
also wer finde ich wahnsinnig gefehlt hat, ist Romain Bardet am Ende, weil der hätte da glaube ich auch nochmal eine ganz andere Dynamik reingebracht, auch mit durch den Ausfall von Yates. Klar, da hast du einfach zwei Podiumskandidaten, hast du einfach verloren während der Rundfahrt, muss man ganz klar so sagen. Aber ja, am Ende fand ich auch, wird mir auch interessant, aber ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt schon stellen soll oder ob wir da jetzt schon drüber sprechen. Könnt ihr jetzt sagen, worauf ihr noch hinaus wollt, aber den Giro in der Gesamtheit bewerten. Wo würdet ihr den Giro 22 einordnen? Aber können wir auch später machen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was hattet auf der Agenda.
Ja, lass uns doch drüber sprechen. Man muss auch sagen, ja, es gab sehr viele Ausreißersiege, was auch dafür spricht, dass es einige Etappen gab, die eher ruhiger gefahren wurden, auch Bergetappen, die ruhiger gefahren wurden, wo gar nichts passiert ist. Und ich glaube, was dazu beigetragen hat, dass es fast manchmal war es mir ein Ticken zu langweilig, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass Landa, Hindley und Carapaz so auf einem Level waren. Also die waren so gleich stark am Berg, den letzten Tag ausgenommen. Und niemand wollte so sehr übers Limit gehen, was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Ja, es stehen noch weitere Etappen an, dass es sich so ein bisschen neutralisiert hat fast. So war zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Weil ich fand ja auch, dass es an GC-Action eigentlich gerade hinten raus, auch in der dritten Woche, wenn die 20. Etappe, okay, aber da waren es dann auch nur die letzten 3 Kilometer oder die letzten 10 Minuten, wo ein bisschen was passiert ist. Ansonsten war es einfach Anstieg, man hat viel erwartet, viel gehofft und dann, ja gut, die drei fahren halt nebeneinander her, Nibali lässt einen Kilometer eher schon ein bisschen abreißen und das war es im Endeffekt. War es dann, weil die Teams, weil die auch alle zu starke Teams hatten und ich weiß nicht, weil ich finde an sich der Giro, ein geiler Sieger, weil überraschend und aus deutscher Sicht irgendwie freut man sich auch für Bora und es gab schon viele coole Momente, aber an sich fand ich den Giro dieses Jahr leider gar nicht so entertainend. Es ist dann am Ende leider zu wenig passiert, auch in der GC-Action, weil im Endeffekt sind eigentlich alle immer gleich aufgefahren und eigentlich nur auf der letzten Etappe, gut, hat Hindley halt den gezündet, aber im Endeffekt waren es 5 entscheidende Minuten und ansonsten ja, waren sie zu gleich gut? Sind sie zu wenig Attacke? Weil ich glaube nicht, dass sie langsam gefahren sind. Ich glaube nicht, dass das Niveau schlecht war. Das glaube ich nämlich gar nicht. Sondern ich glaube einfach nur, dass du zu viele ähnliche Fahrer hast oder Fahrertypen auch im Gesamtklassement. Das sind ja alle immer hohe Watt pro Kilogramm. Da waren es wenig puncherlich oder weniger Attacken dabei. Die haben sich auch selten wirklich attackiert, muss man sagen. Und sind einfach gleichmäßig den Berg hochgefahren, haben es hinten raus ein bisschen versucht, hat selten geklappt, bis halt auf Carapaz sein Schwachpunkt am letzten Tag. Ansonsten fand ich es nämlich relativ unspektakulär.
Es fehlt halt das, was wir am Giro sonst so schätzen, glaube ich, diese Verrücktheiten in der dritten Woche. Also dieses Froome fährt nochmal los und macht einfach ein 50 Kilometer Solo 1-1 gegen Tom Dumoulin am Ende. Solche Sachen haben natürlich jetzt irgendwie gefehlt. Ist auch völlig in Ordnung, du hast es gesagt, ja, das Niveau ist wahnsinnig hoch und man kann jetzt den Fahrern nicht vorwerfen, dass es uns nicht gefällt, sondern die fahren ja da, um zu gewinnen und nicht, um dass es dem Fernsehzuschauer gefällt. Aber ist natürlich auffällig, ja, und das Niveau ist, glaube ich, auch, bin ich voll bei dir, war super hoch, gerade bei diesen Top 3. Danach kann man diskutieren, ob jetzt Jan Hirt in so ein Top 10 gehört, aber so ist es dann, ja, oder Nibali auf Abschiedstour, was natürlich für die Italiener, glaube ich, sehr, sehr schön war, nochmal ihn zu sehen da in dieser Top-Position, aber ja. So ist es am Ende.
Ja, welche Note gebt ihr dem Giro? Lass es uns mal ranken. Oder sag mal von 1 bis 10. Weil bei mir ist es nur eine 6 bis 7 und ich bin großer Giro-Fan Und das war, ich fand es lange gut, aber ich muss sagen, hinten raus hat es irgendwie immer weiter abgebaut. Die letzte Etappe hat dann, gut, die hat dann echt nochmal ein bisschen entschädigt, aber wie gesagt, am Ende waren es dann irgendwie auch nur 5 Minuten oder so, die wirklich geil waren. Also insgesamt, deswegen bin ich gar nicht so ganz, ganz begeistert. Ich gebe eine 6,5 oder 7, sagen wir 7.
Naja, ich bin höher, weil nichtsdestotrotz, vielleicht ist dann am Ende immer nicht so viel passiert, aber während man die Etappen angeschaut hat, hatte man trotzdem diese extreme Spannung, weil es einfach nur 3 Sekunden immer im GC waren. Und das bis zur 20. Etappe. Und ich habe lange keine Rundfahrt mehr erlebt. Nicht mal mehr damals bei der Tour, wo Pogacar dann am letzten Tag noch Roglic überholt. Selbst da dachte man ja die ganze Woche davor, ja gut, der ist jetzt hier 1,5 Minuten vorne, da passiert jetzt auch nicht mehr so viel und die neutralisieren sich da am Berg. Und dann war das natürlich dann nochmal eine krasse letzte Etappe und das war mega überraschend. Aber so die ganze letzte Woche war eigentlich keine so eine richtige Spannung da, weil man es nicht erwartet hatte. Und hier war halt immer so diese Spannung da, die sind so gleich und wann kommt jetzt mal die eine entscheidende Attacke und reicht das dann fürs Zeitfahren etc. Von dem her fand ich schon, dass da so ein bisschen immer was in der Luft lag und das hat schon an Spannung ausgemacht, auch wenn es dann man vielleicht nach der Etappe resümierend dann gesagt hat, ja gut, so viel ist jetzt natürlich wieder heute nicht passiert, aber ich fand schon sehr, sehr spannend anzuschauen, deswegen gebe ich eine 8,5.
Ich glaube, der letzte, der so spannend war, da war Jai Hindley auch beteiligt, oder? Da gewinnt aber Theo gegen Hart. Die waren sekundengleich auf der letzten Etappe.
Aber da ist mehr passiert. Da gab es mal größere Unterschiede davor, die Etappen auch schon.
Mag sein. Ich gebe trotzdem eine klare 7,63.
Musst du dazu nicht eigentlich 3 verschiedene Noten irgendwie geben und dann wird der Durchschnitt errechnet? Und dann kommt 7,63 raus.
Ich habe intern ein Sprinter-Ranking, ein Ausreißer-Ranking und ein GC-Ranking gemacht und am Ende komme ich genau auf 7,63. Rechenweg wird nicht aufgezeigt. Keine Punkte in der Mathe-Klausur.
Aber das ist doch eine gute Überleitung, wenn wir schon bei Ausreißern und Sprintern sind. Das Sprinter-Trikot gewinnt am Ende Arnaud Demar. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen schon häufig drüber gesprochen. In der letzten Woche ist dann natürlich auch nichts mehr drüber passiert. FDJ hatte einfach den besten Sprintzug. Arnaud Demar hat es letztendlich gewonnen. Trotzdem finde ich spannend unter dem Gesichtspunkt, dass alle irgendwie dann da vorne durchgefahren sind. Gaviria ist durchgefahren, Cavendish ist dann durchgefahren. Was heißt das? Sehen wir die alle nicht bei der Tour?
Gaviria sieht man auf keinen Fall bei der Tour.
Cavendish wohl auch nicht.
Cavendish dann wohl auch nicht. Dann ist alles auf Jakobsen.
Ja, also bei Cavendish, ja, keine Ahnung, da ist vielleicht noch was möglich, aber Gaviria, muss man sagen, der ist halt einfach in der falschen Mannschaft. Ja, der wird als Sprinter mit Pogacar im Team, in keiner Welt nehmen die einen Sprinter mit zur Tour de France. Warum auch? Ja.
Und Arnaud Demar?
Ja, sie können ihn schon mitnehmen. Das Problem ist, dass er seinen Sprintzug braucht, oder?
Glaube ich auch.
Thibaut Pinot hat schon angekündigt, der will aufs Bergtrikot gehen.
Ja, aber das macht er alleine. Das Bergtrikot kannst du ja alleine und hat man ja bei Bowman gesehen.
Die Franzosenwertung.
Aber eigentlich musst du Demar dann schon fast mitnehmen, oder? Also, wenn du den wieder so in Form hast und mit seinem Sprintzug das halbwegs klappt, in Frankreich als französisches Team.
Klar müssen sie es, aber das ist nicht so einfach, glaube ich, einen Formaufbau wieder zu schaffen bis zur Tour. Und dann willst du auch nicht deine komplette Truppe auf ihn auslegen. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht, wenn du nicht weißt, wie er in Form ist. Und letztes Jahr ging es wirklich fürchterlich schief, das muss man auch sagen.
Aber hat mich überrascht, wie du es gesagt hast, Berge, dass so viele durchgefahren sind.
Auch Mathieu van der Poel zieht am Ende durch. Muss man nach dieser Rundfahrt, oder ist das schon wieder zu voreilig, sagen, dass Mathieu van der Poel wohl nie auf ein Punktetrikot fahren wird? Wenn er so bei so einer Rundfahrt, die ja eigentlich dann prädestiniert für ihn zwischenzeitlich gewesen wäre, vielleicht da auf das Punktetrikot zu gehen, ist es dann vielleicht einfach nicht sein Stil, seine Art?
Kann sein, dass es nicht seine Art ist, aber ich glaube, es gab auch zu viele flache Sprints, oder? Also dann ist es schwierig für ihn, also, weil da fehlt ihm einfach die Klasse. Das muss man einfach nochmal herausheben. Dass Sagan halt, natürlich war der sehr vielseitig, ist über viele Berge drüber gekommen, aber der wird einfach auch in jedem Flachsprint, zumindest vor 2-3 Jahren noch Dritter. Also das ist auch die große Stärke von Peter Sagan und die hat Mathieu van der Poel auf keinen Fall. Also ich glaube, das hat man gesehen in so einem Massensprint, da tut er sich unglaublich schwer. Sowohl als Anfahrer als auch als Sprinter, das klappt einfach vorne.
Und er hat einfach keine Lust, im Feld zu fahren.
Genau das. Ja, und so hat Demar ja das Punktetrikot auch geholt. Ich meine, beim Giro machen ja diese Zwischensprints deutlich weniger aus als bei der Tour, wo die ja auch deutlich umkämpfter nochmal sind. Wenn du da dann eben oft den Sagan gesehen hast, der beim Zwischensprint nochmal hier 8 Punkte und da irgendwas geholt hat. Und beim Giro ging es ja voll über die Etappensiege, wo sich Demaras dann im Endeffekt einfach gesichert hat. Aber für Van der Poel, das macht absolut Sinn, weil also ich war vorher auch gespannt, ob er es wirklich durchfahren wird. Aber für ihn war es, glaube ich, hauptsächlich eine Lektion, so wie ich das mitbekommen habe, einfach mal eine Grand Tour durchzufahren. Einfach mal zu schauen, wie reagiert der Körper auf wirklich 3 Wochen Anschlagfahren. Und deswegen, glaube ich, hat man ihm auch einfach die Freiheiten gegeben und sagen, okay, schau dir das mal an. Wie ist es auch nach 20 Tagen mal noch in der Ausreißergruppe zu gehen? Er hat auch noch ein starkes Zeitfahren gezeigt. Also auch da war es nochmal, am 21. Tag, was geht noch, was kann man noch machen? Ich glaube, die Erfahrung musst du auch einfach mal holen.
Da hat man ihm einfach gesagt, Mathieu, geh mal in eine Ausreißergruppe auf einer Bergetappe. Und dann ist er 5 Kilometer. Und
holt das Ding fast.
Ja, und holt das Ding fast. Also, das ist ja unfassbar, was der Mann einfach kann. Klar, er muss es mal ausprobieren, wie es mit 3 Wochen ist. Aber der ist jetzt kein Kandidat, wo man denkt, ah, das schafft er nicht. Da hinten raus schlafen ihm die Beine ein die letzten Tage.
Ich bin jetzt hier mal ganz professionell journalistisch und mache einen Teasing. Auf unser Interview mit Felix Gall haben wir natürlich auch noch darüber gesprochen. Auch heute haben wir ihn wieder nach dem Giro zugeschaltet gehabt und auch er hat noch mal ein paar interessante Stories zu Mathieu van der Poel erzählt. Das soll als Teasing genügen. Einfach vorspulen, würde ich sagen. Überspringt unser Gelaber und hört euch das mit Felix Gall an.
So, dann sind wir jetzt ja wieder unter uns.
Bergtrikot geht am Ende an Koen Baumann. Ich glaube, verdient am Ende eine fragwürdige Situation im Zielsprint, also sich den 2. Etappensieg holt. Ich glaube, braucht man gar nicht so viel drüber diskutieren. Das war, ich glaube, nicht mit Absicht, aber drüber, würde ich sagen.
Wir reden auch gleich mit Felix Gall nochmal darüber, um das Teasing weiterzuführen, ne?
Brauchen wir überhaupt noch was besprechen? Oder habt ihr schon, ich war nicht dabei, für alle, die jetzt hier zuhören. Brauchen wir überhaupt noch was besprechen oder können wir?
Nee, diese eine Etappe, die er gewinnt, also die zweite, die haben wir mit Felix noch besprochen. Ansonsten finde ich es aber wirklich krass, weil Koen Baumann das einfach wirklich saudominant geholt hat. Also der war in wie vielen Ausreißern und hat es jedes Mal in die Gruppe geschafft. Und es waren viele Etappen, waren echt umkämpft und es hat lange gebraucht, bis eine Ausreißergruppe stand. Und er war gefühlt immer dabei. Dann war er im Endeffekt leider auch der Einzige. Also es war kaum einer, der in der Ausreißergruppe ihm wirklich einen Kampf dann geliefert hat, weil meistens ist er 100 Meter vor der Bergwertung losgefahren und es halt keiner hinterher. Also hat er jetzt auch nicht die ganz große Gegenwehr. Ciccone hatte man ja zwischenzeitlich mal kurz das Gefühl, okay, geht er jetzt vielleicht aufs Bergtrikot, aber letztlich war es Baumann der Einzige, der das konstant durchgezogen hat. Dann aber halt wirklich konstant souverän. Also dann hat er jeden Berg, jede Etappe mitgenommen, am Ende 2 Etappensiege. Also, ja.
Ne, man muss ja einfach sagen, um das Bergtrikot zu gewinnen, musst du natürlich in sehr, sehr guter Form sein. Das ist logisch. Und dann musst du halt einfach jeden Tag voll committed von Anfang an da reingehen, um schnell klar zu machen, niemand anders hat hier eigentlich noch eine reelle Chance, das Ding zu gewinnen. Weil manchmal passiert es ja auch so zufällig, dass dann Leute noch da in diese Bergtrikotwertung irgendwie dann mit einsteigen, weil sie halt einmal in einer Ausreißergruppe sind und da dann einfach viele Punkte sammeln bei einer Etappe und dann sind sie auf einmal da und denken sich, ja gut, jetzt kann ich auch drauf gehen und gehen dann wieder mit. Aber er war ja zu jedem Zeitpunkt dann so weit entfernt, dass das ja gar nicht mehr zufällig passieren konnte. Und deswegen hat sich dann irgendwie keiner mehr drum gekümmert und das hat ihm dann natürlich in die Karten gespielt. Aber er hatte natürlich eine sehr, sehr gute Form und du hast richtig gesagt, Thomas, die braucht man auch, um dann halt jeden Tag diese Ausreißergruppe zu erwischen. Das ist dann schon beeindruckend.
Und er hat natürlich auch das Team gehabt, das da irgendwie so ein bisschen dahinter steht. Also die hatten jetzt keinen GC-Fahrer mehr, konnten ihn da auch unterstützen, immer noch 1 oder 2 weitere Leute in die großen Ausreißergruppen schicken, dass er nicht auf der Ebene schon viel arbeiten muss. Das hilft natürlich dann auch. Ja. Da wollen wir uns von dem Mann, der die Berge bezwungen hat, wollen wir doch noch die Highs and Lows dieses Giros oder der letzten Woche angehen.
I trionfi e i fiaschi.
Womit fangen wir an? Ausreißer, Ausrutscher?
Berge, du hast was vorbereitet, habe ich gehört.
Ich habe was vorbereitet. Na, der Ausrutscher für mich, Bora Hansgrohe, war natürlich das große Thema. Das ist ja keine Frage. Aber der sportliche Leiter, Bernie Eisel, ist mir dann doch unangenehm aufgefallen bei Eurosport. Ich verstehe das ja. Radsport ist generell eine Werbeveranstaltung, keine Frage. Aber wenn man dann tatsächlich während einer Etappe die Plattform bekommt bei Eurosport während so eines Radrennens, die komplette neue Produktpalette der entsprechenden Marke, die die eigene Mannschaft sponsort, als in dem Moment Experte, wenn man die dann einfach vortragen darf, dann muss man sich schon fragen, wo der Radsport langsam hingeht. Und dann muss man sich auch fragen, was Eurosport da macht. Also ich liebe Eurosport dafür, dass sie all diese Radrennen übertragen, keine Frage. Aber du kannst doch nicht dann dir den sportlichen Leiter von Bora als Experte reinholen und ihn dann einfach mehrere Minuten lang über die Produktpalette seines Sponsors reden lassen.
Ging es um Dunstabzugshauben oder um Duschköpfe?
Um Dunstabzugshauben, um Küchen.
Schau mal, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hätte jetzt gedacht, er spricht wenigstens über den Radhersteller oder sowas, aber okay.
Nein, er hat wirklich einfach die Produktpalette. Er hat nicht, das haben sie dann auch noch gemacht. Da wurde dann natürlich noch mal im Ziel gesagt, oh, guck mal, was da hier der Radhersteller wieder für ein tolles Rad hier vorbereitet hat gestern. Das hat er dann auch noch mal sehr betont. Und das war aber nicht mal Bernie Eisel, sondern das war Carsten Miegels, der dann noch mal gesagt hat, und neben Bora wollen wir natürlich nicht auch noch Hans Grohe vergessen, als Hindley ins Ziel gefahren ist. Also da dachte ich dann wirklich, okay, jetzt ist es langsam genug.
Das Geile ist,
wir haben den Sponsor oft genug gehört während dieser Rundfahrt, ja, wir wissen es.
Das Geile ist, ich habe das gar nicht mitbekommen und ich male mir das jetzt nur aus und versuche gerade zu überlegen, was könnte man da dann für Überleitungen haben? Ah, wie steil ist dieser Berg? Wie sehr hilft es da, Leichtgewicht zu haben? So, naja, aber wo wir gerade bei Gewicht sind, ganz toll kochen kann man übrigens, wenn man nicht so das und das und der sonst wie. Oder guck dir da, wie da die Haare durch den Helm schauen, ne? Weil bei Pogacar sonst wie, ja, oh, das passiert nicht mit dem und dem Duschkopf. Das ist ja mal lustig.
Okay, das ist, ich habe einen Ausreißer, der aber gar nicht zum Giro gehört, sondern schon quasi wie ein kleiner Vorausschau, ein kleiner Teaser auf die Tour de France ist. Dan Martin, der ja gar nicht mehr fährt, auf den kann man aber noch wetten, als Tour de France Gesamtsieger. Und er hat auch geschrieben auf Twitter, I like those odds, clearly following the form guide. Also er nimmt sich da gut auch selber aufs Korn. Ich weiß nicht, ob ich auf ihn setzen würde. 500-1 kriegt man, wenn man auf Dan Martin setzt als Tour de France-Sieger.
Ja, stell dir mal vor, so ein kurzfristiges, spontanes Comeback und dann gewinnt er das Ding. Dann bist du reich, Jonas. Probieren kann man es mal.
Ich schreibe ihm mal an auf Twitter, wie es aussieht, ob er, wie der Formanstieg ist. Israel könnte ihn vielleicht sogar gebrauchen, wenn man die Giro-Performance mal heranzieht oder die bisherige Saison-Performance. Okay, Ende Giro. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir die Top 3 angeschaut. Hindley gewinnt das Ganze. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die zwei heißesten GC-Fahrer aktuell die beiden Slowenen sind. Aber wer kommt danach? Ich habe ein großes Schar an Fahrern ausgemacht, die um diesen dritten Platz konkurrieren oder um diese nächsten Plätze. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir wählen jetzt hier einfach mal, picken in Snake Draft Reihenfolge, wie das vielleicht manche kennen, die Fantasy spielen. Also einer fängt an, dann der zweite, der dritte zweimal und dann geht es immer so hin und her. Die Top, keine Ahnung, 10 können wir ja mal machen. Ich habe dazu eine kleine Liste zusammengestellt. Ich stelle jetzt hier meinen Chat, weil ich euch nicht vorbereitet habe darauf. Und ihr könnt euch die auch mal durchlesen, während ich die kurz referiere. Zuhörenden auch sich vielleicht ihre Gedanken machen können. Ich habe als erstes Thomas Dich, du hast so eine beeindruckende Performance geliefert beim Triathlon, deshalb bist du da als erstes. an zwei ist Enric Mas, also das ist jetzt einfach nur, wie sie mir eingefallen sind. Enric Mas, Richard Carapaz, Wilco Keldermann, Jai Hindley, Mikel Landa, Jack Hake, Miguel Angel Lopez, Lutsenko, die Yates habe ich zusammen gemacht, sind eh schwer auseinanderzuhalten und wenn man beide...
Also man darf einfach beide...
Ja genau, die zählen als eins. Wenn man beide hat, hat man vielleicht das Glück, dass einer durchkommt, deshalb zählen die als einer. Almeida haben wir noch dabei, Remco Evenepoel, Alex Vlasov, Simon Geschke nach der Zeitfahrperformance, die wir zuletzt gesehen haben, ist er natürlich auch in diesem Pool mit drin. Sergio Higuita, Egan Bernal, David Gaudu, Jonas Vingegaard, Roman Bardet.
Guillaume Martin hat es nicht reingeschafft.
Auch wenn seine wehenden Haare beeindruckend sind, hat er es nicht in diese Liste geschafft.
Der einzige Name,
Nibali.
Ja. Da muss ich auch sagen, dass Nibali da natürlich nicht dabei ist. Lutsenko überrascht mich ein bisschen, dass du den mit reingenommen hast.
Ja, der war sehr gut bei der Tour de France, da musste ich ihn eigentlich mit rennen. Ihr müsst ihn ja nicht wählen, ja? Das ist ja nur eine Vorschlagsliste, das ist ja keine endgültige, ihr könnt auch Nibali wählen. Aber die Idee ist so ein bisschen, wenn ihr jetzt ein neues Radsportteam aufmachen würdet, okay, ist egal, alle Fahrer, sie haben Vertrag auslaufend, ihr könnt einen wählen. Die Slowenen leider Pogacar hat die nächsten 35 Jahre schon unterschrieben bei UAE, was soll man machen? Kann man auch nicht matchen. Roglic, Jumbo, da hat er einfach eine Liebe, kauft da gerne ein und so. Das passt also sehr gut. Das heißt, es geht weiter. Wen würdet ihr wählen von diesen Fahrern als den nächststärksten? Und da würde ich jetzt einfach mal Lukas den Vortritt lassen. Der hat als einzige heute Radklamotten an.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Ich habe eine Frage. Es zählt quasi jetzt 1. Juni und es zählt, oder zählt insgesamt die Performance auch eventuell für aus Teamsicht für nächstes Jahr. Also Hintergedanke zum Beispiel Egan Bernal, so Stand jetzt, oder kaufe ich auch einen mit, er kann nächstes Jahr bei der Tour und so weiter fit sein.
Wen du jetzt wählen willst, wo du, den du jetzt im Moment wählen würdest, das ist ja, war so meine Intention, jetzt nach dem Giro mit Jai Hindley.
Okay, okay. Na dann würde ich, sonst hätte ich natürlich Bernal genommen, aber dann ist es nicht Bernal. Ich bleibe trotz der aktuellen Form und Ereignisse bei Carapaz.
Das ist spannend, weil das wäre genau auch mein Gedanke gewesen. Ich hab ja ein bisschen drüber nachgedacht und ich hätte genauso Carapaz genommen. Ist für mich immer noch der drittstärkste GC-Fahrer, auch wenn er jetzt hier gegen Hindley verloren hat.
Hat es einfach schon über mehrere Grand Tours gezeigt und hat in den letzten Jahren sehr große Konstanz gezeigt. Giro gewonnen, Dritter bei der Tour. Von dem her sehe ich Carapaz als konstant guten Fahrer und da ist man auf jeden Fall mit einem sicheren Pick bei ihm dabei.
Ja, denselben Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Jonas, ich mach mal weiter, wenn du das Spiel dir ausgedacht hast. Es ist aber tatsächlich relativ schwierig, finde ich. Zum jetzigen Standpunkt. Boah, ist eigentlich schwierig, an Hindley vorbeizugehen, wenn er gerade den Giro gewonnen hat. Aber boah, tatsächlich sehr schwierig. Ich schwanke zwischen Remco und Hindley. Aber es, ich würde sagen,
Thomas, das soll hier kein Ewigkeitsding
ja, okay. werden. Ja, okay. Das ist schlecht. Ich bin ein schlechter Spieler hier für ein Podcast-Spiel dahingehend. Ja, dann gehe ich auf Hindley. Aktueller Stand. Gibt er recht, was er auf Etappe 20 gefahren ist, was er nach 20 Etappen auf der letzten Etappe noch kann. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich vorhin auch schon erwähnt, das ist wie komisch gelaufen. Gefühlt hat man eh noch so ganz viel von ihm auch nicht wahrgenommen, aber er ist zweimal den Giro saugut gefahren und das Level dieses Jahr beim Giro, Carapaz da so stehen zu lassen und dann nochmal mit 6,5 Watt pro Kilogramm hochzufahren, zeigt, er kann es offensichtlich. Ich gehe Hindley.
Dann so, Willis, das Spiel wähle ich jetzt zweimal und dann geht's wieder zurück zu Thomas und dann Lukas zweimal. Für mich ist dann Jonas Vingegaard, einfach nach seiner Tour-Performance letztes Jahr, super beeindruckender Fahrer. Und Enric Mas ist es für mich.
Absolut. Enric Mas ist ein guter Tipp, den hätte ich jetzt tatsächlich genommen. Dann gehe ich jetzt aber auf Yates. Die beiden Yateses.
Beiden jetzt.
Ja. In der Kombination. Einer gewinnt mir ein Zeitfahren, der andere ist am Berg lange dabei. Da ist ein schlechter Pick, aber jetzt habe ich es schon gesagt.
Ja, dann muss jetzt irgendwann Landa kommen, meiner Meinung nach. Wahnsinnig guter Fahrer, wie gesagt, der geborene Dritte. deswegen nehme ich einmal Landa. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen.
Ja.
Das wären jetzt beides Zukunftstipp, die ich nehme. Beide sehr jung. Ich nehme noch Bernal. Ich glaube, klar, er ist natürlich verletzt und so weiter, aber das Potenzial ist so groß. Den will man auf jeden Fall in seinem Team haben.
Dann, okay, hast du Bernal genommen. Dann gehe ich nach aktuellem Stand auf Romain Bardet.
Du hast hier ein paar wilde Tipps raus. Also jetzt muss man Jai Hindley, glaube ich, einfach nehmen, so gut wie er ist.
Ich habe ihn doch schon
genommen. Du hast ihn schon, Entschuldigung. Ja, ich bin ganz verwirrt. Ich habe hier die ganze Zeit auf diese
Liste geschaut. Er hat ihn ja vor Maas schon genommen. Er hat ihn ja direkt in der zweiten Runde schon gepickt.
Dann nehme ich.
Er hat schon eine Grand Tour gewonnen.
Richtig, recht hast du. Dann nehme ich Alex Vlasov und Remco Evenepoel. Auch wenn das noch nicht, er hat nur wirklich, Remco Evenepoel ist wirklich so ein reiner, man kann ihn wirklich gar nicht einschätzen, er ist jetzt super stark gefahren bei der Norwegen-Rundfahrt, aber ob er es über 3 Wochen jemals schafft, keine Ahnung, aber ich glaube, allein was er halt für Potenzial hat, könnte das schon was werden bei ihm.
Ja, dann muss meiner Meinung nach jetzt Shao Almeida kommen. Sah lange gut aus, ja. Der ewige Kämpfer, guter Zeitfahrer. Hätte Corona nicht gebremst, wäre Nibali nicht Vierter geworden, behaupte ich. Und ja, an sich, wenn er fit ist, wenn er dann auch mal noch gute Helfer hätte, ist das ein theoretischer Podiumsfahrer bei jeglicher Grotur.
Ich sehe gerade, dass ich mir so eine richtige Ineos-Truppe hier zusammenstelle. Ich habe schon Carapaz, Lander, früher auch bei Ineos gewesen, Bernal. Also muss jetzt quasi der nächste Tipp, muss ja logischerweise
Thomas
sein. Nein, aber ich nehme erst Keldermann, dann Thomas.
Keldermann fällt auch spät jetzt, ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir es noch weitermachen. Ich glaube, ich fand so. Ja, Luke, Thomas, hau noch einen raus.
Also wenn wir Stand jetzt nehmen, sehe ich vor Geraint Thomas noch Sergio Higuita.
Da hätte mein nächster Pick wäre noch Jack Hake gewesen von Brenn, der auch super stark aussieht. Ich finde es spannend nur, dass wir Geraint Thomas, er wird der Kapitän sein, oder? Für Ineos bei der Tour. Oder habt ihr anderes gehört?
Stimmt.
Ich finde es spannend, dass man ihn so
spät davon ist auszugehen. Von dem her, ich glaube nicht, dass Thomas man zu schnell abschreiben darf.
Nee, glaube ich auch nicht.
Thomas ist eine Wundertüte.
Deshalb finde ich es so spannend, ich hätte dir auch nicht widersprochen. Ich hätte dir auch nicht widersprochen, aber er war immer Helfer bei irgendwelchen Rundfahrten jetzt. Also er ist noch nie auf Gesamtklassement die Saison gefahren. Also ich bin gespannt. Jetzt fallen natürlich, könnte man noch weitere Namen nennen. Ja, Daniel Felipe Martinez zum Beispiel ist auch nicht in der Liste gewesen. Ich glaube, dabei können wir es bewenden lassen. Ich wollte nur so ein bisschen, dass wir unseren Hintern aus dem Fenster hängen und uns Leute dann nach der Tour darauf aufmerksam machen wollen, wie verrückt wir eigentlich waren, Geraint Thomas so spät zu wählen oder Alexander Vlasov oder wie auch immer.
Oder Simon Geschke.
Ich habe ihn in meinem Team. Das ist
ja, Simon Geschke, gar nicht gefallen. Ja. Das ist natürlich.
Müssten wir jetzt nicht eigentlich abstimmen lassen auf Instagram, wer hat am Ende das beste Team beisammen? Wer gewinnt? Ich bin zufrieden. Carapaz, Landa, Bernal, Keldermann, Thomas. Damit kann man auf jeden Fall mal zu einer großen Rundfahrt antreten.
In diesem Moment schalten sich ARD, Podcast oder Kommentatoren, Kollegen hinzu und fragen, wo ist Emanuel Buchmann? Ja. Da muss man.
Das ist wohl richtig.
Muss man sagen, aus deutscher Brille haben wir hier natürlich schlecht.
Einer, der da vielleicht auch noch reinkommen könnte irgendwann, wir hoffen es natürlich, ist der Mann, der uns über diesen Giro immer wieder begleitet hat, an den Ruhetagen. Felix Gall, auch nach diesem Giro, am Tag danach sozusagen, haben wir mit ihm gesprochen und hören, was er aus der Heimat zu berichten hat. Felix Gall, der Giro ist vorbei. Du bist wieder zu Hause, wie wir im Hintergrund erkennen können. Wichtigste Frage nach vergangener Woche, hat das Hinterteil überlebt?
Ja, es ist zumindest mal nicht schlimmer geworden, aber es war nicht sehr angenehm, ja. Und das wird noch ein paar Tage dauern, denke ich, bis sich alles erholt hat.
Das wurde sogar in der Autosport-Übertragung angesprochen. Du warst Thema zweimal. Ich habe das zweimal gehört, wie die Kollegen bei Autosport da, nämlich einmal dann auch, als du in der Ausreißergruppe warst, haben sie dann auch erzählt, ja, am Ruhetag haben wir mitbekommen, irgendwie, klar, auch bei den Profis gibt es natürlich mal Sitzprobleme und so weiter. Aber sind wir froh, dass du die Woche überstanden hast. Andere Frage, ich glaube, bei einer Etappe habe ich bei dir auch was bandagiert oder irgendwas am Knie gesehen. Ist da noch was dazugekommen oder war das was anderes?
Ja, das war dann ein Ergebnis von den Sitzproblemen eigentlich, weil man dann ja versucht, bewusst und unbewusst ein bisschen anders zu treten. Dann werden die Muskeln anders belastet. Und dann hatte ich am rechten Oberschenkel Muskelansatz und bisschen Probleme und auch generell bisschen ein Zwicken.
Aber hast dich ja trotzdem dann recht gut gefühlt, weil direkt am Tag, nachdem wir mit dir gesprochen hatten, war ja dann am Dienstag gleich wieder in der Ausreißergruppe. Du schaust ein bisschen kritisch. Hast du dich doch nicht so gut gefühlt, wie es da aussah?
Ja, es war am Mittwoch, glaube ich. Dienstag war noch
oder
der,
Mittwoch,
ja. Genau, war der super lange Tag, wo ich mich noch nicht gut gefühlt habe. Das war wieder ein Tag im Gruppetto. Und dann Mittwoch war einer von den wenigen Tagen, wo ich mich gut oder ich sage mal normal gefühlt habe, wo ich mein Level abrufen konnte. Und da war es auch regnerisch am Start. Das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. So ein klassischer Uphill-Start, einfach von Kilometer null weg, 8 Kilometer hoch, 20 Minuten Test quasi. Und dann irgendwann stand die Gruppe. Und es war ein guter Tag.
Ja, das war die Gruppe, in der dann auch Mathieu van der Poel noch mit dabei war und lange auch seine Bergbeine entdeckt hat. Warst du da überrascht, dass der so lange da mit in der Gruppe dabei war oder dass das auch auf so einer Etappe dann einfach in der Ausreißergruppe versucht?
Ja, ich meine, der ist eigentlich den ganzen Giro ja sehr offensiv gefahren und der hat eigentlich alles probiert, was man probieren konnte. Und ich glaube, was ich auch so gehört habe, dass manchmal war die Teamtaktik für alle, also jetzt bei Alpecin, dass sie sparen sollten, und Mathieu hat es dann trotzdem immer wieder versucht. Also der hat da vom Sparen hat er nicht viel gehalten.
Ich glaube, dass es für den auch keine große Taktik gibt. Ich glaube, da gibt es eine Taktikbesprechung für 7 Leute und dann heißt so, Mathieu, mach einfach, was du willst. Im Zweifel bist du eh mit der medienwirksamste Fahrer und du wirst schon irgendwas was Witziges machen, du wirst schon irgendwie entertainen. Ah, und vielleicht gewinnst du ja auch mal eine Etappe. Das sah ja teilweise gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ob es die Etappe war oder irgendeine andere, wo er dann ja eigentlich relativ lange noch vorne mit dabei war.
Ja, das war die Etappe.
War schon da, gell? Mhm. Er war dann irgendwann auch alleine, wo ich dachte, okay, gewinnt Mathieu van der Poel jetzt die Bergetappe beim Giro? Aber dann hat es hinten raus dann doch nicht mehr ganz gereicht.
Ich glaube, es gibt einfach auch so Fahrer, die haben einfach keine Lust, im Feld zu fahren. Und das ist Mathieu van der Poel. Ich glaube, dem macht es einfach keinen Spaß, im Feld zu fahren. Das ist dem alles da viel zu viel Heckmeck. Deswegen sagt er einfach jetzt vorne in die Ausreißergruppe, da habe ich meine Ruhe. Und da macht er also sein eigenes Ding.
Ja, das kann gut sein. Ja. Also den Eindruck habe ich nach dem Giro auch, ja. Und weil du gesagt hast, du bist der medienwirksamste Fahrer, also der ist schon wirklich ein absoluter Superstar, jedes Mal am Start. Da war eigentlich immer nur Mathieu und dann auch auf der 20. Etappe im Schlussanstieg. Also da habe ich ihn dann nämlich, bin ich mal kurz vor ihm gefahren, habe ich ihn überholt und also da waren wir schon weit abgehangen. Aber also da war eine unglaubliche Stimmung und die Leute, die haben vollkommen durchgedreht, als sie ihn gesehen haben. Und ich hatte schon Angst, also die haben durch mich durchgeschaut und ich hatte schon Angst, dass die mich gar nicht wahrnehmen und dass ich die dann über den Haufen fahre.
Das Problem, wenn man mit Mathieu van der Poel unterwegs ist, ja. An sich war es für euch im Team dann nochmal eine sehr, sehr interessante Etappe, die Etappe 19. Dann, Vendrame war da in der Ausreißergruppe von eurem Team. Und dann kam es ja zu dem Zielsprint, der danach noch für sehr, sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Baumann hat da letztendlich dann die Etappe gewonnen, nachdem er aber die letzte Kurve sehr, sehr knapp geschnitten hat und damit alle anderen, vor allem erstmal Mauro Schmidt, abgebremst hat, der dann irgendwie so ein bisschen blöd rechts rausgefahren ist und damit alle anderen abgedrängt hat. Vendrame war richtig, richtig sauer, hat im Hintergrund dann auch nochmal ordentlich geschimpft. Das hat man auf den Fernsehbildern gesehen. Würde mich jetzt einfach interessieren, wie nimmt man dann sowas als Team auf? Gibt's da dann, wie laufen da die Abläufe nach so einem Rennen ab? Überlegt man dann da Einspruch einzulegen? Wie war da die Stimmung danach im Team?
Ja, also das war mit Sicherheit die größte Chance für uns auf einen Etappensieg. Es war ja, meine Andrea ist ja schon sehr, sehr schnell. Und es hat eigentlich bis zum Schluss, er war ja zwischenzeitlich schon abgehangen. Und dann hat es doch dann ja danach ausgesehen, dass er die Etappe gewinnen konnte. Und es war dann schon sage ich mal lange Krisenbesprechung oder Nachbesprechung, aber ja, das Ergebnis würde ich sagen ist, also ich glaube, man kann nicht einem Fahrer die Schuld geben. Das war einfach ein unglücklicher Zwischenfall, diese 90-Grad-Kurve, 150 Meter vor Ziel. Und ich habe mir auch ein bisschen die Kommentare im Internet angeschaut, auf Social Media. Und da war ja schon so die Stimmung irgendwie, Baumann ist der Böse hier. Aber das würde ich so nicht unterschreiben. Also wie gesagt, ich glaube, das war einfach Pech, muss man sagen. Und das war auch, das ist meine Meinung und das auch das Ergebnis von der Nachbesprechung im Team.
Also hat Andrea Vendrame dann auch am Ende so gesehen, weil auf den Fernsehbildern sah es ja erstmal anders aus.
Ja, ich meine natürlich, da wenn man den Sieg so knapp vor Augen hat, dann sind da große Emotionen im Spiel. Aber schlussendlich hat er das, glaube ich, genauso gesehen, ja.
Was mich noch interessieren würde, einen Tag später Etappe 20, die wahrscheinlich entscheidende Etappe für den gesamten Giro, vor allem aufs Gesamtklassement, als Chai Hindley quasi den Giro gewonnen hat. Wenn man auf die Ergebnisliste schaut, bist du in der, also laut den Zeiten zumindest, in der Fünfergruppe gefahren mit Nance Peters, deinem Zimmerkollegen, aber auch mit Ben Zwiehoff. Ben Zwiehoff, der war aber auf Twitter bei Cycling Magazine auf diesem Twitter-Tagebuch und hat irgendwie auch so ein bisschen geschrieben, wie krass das war, wenn man das über den Funk mitbekommen hat, auf einmal, okay, Carapaz struggled, okay, Hindley fällt vorne raus und dass das für ihn total krass war über den Funk, das alles live mitzubekommen. Bist du in der Gruppe auch mitgefahren, um einfach den Live-Ticker zu haben, was vorne mit passiert, oder kriegt man das irgendwie nebendran auch mit?
Nee, also ich war da schon auf dem vorletzten Anstieg, langen Anstieg, zum Schluss raus bin ich da weg gewesen und bin dann mehr oder weniger ja allein beziehungsweise mit zwei, drei anderen dann die restliche Etappe zu Ende gefahren, aber dann am Schlussanstieg, ich glaube 6 Kilometer vor Ziel, habe ich so eine riesen Leinwand gesehen und dann wollte ich dann natürlich wissen, was da los ist und dann habe ich nur, Chai ist da, war allein im Bild und dann dachte ich, ja, da wusste man eigentlich schon, was los ist und da habe ich mich schon sehr gefreut für ihn auch.
Wie kriegt man das dann während des Rennens mit? Also hat man dann auch, also habt ihr über euren Teamfunk, werdet wahrscheinlich jetzt nicht wirklich informiert, was da im Gesamtklassement an der Spitze geht, denke ich mal, oder?
Nee, also wie gesagt, ich war da abgehangen. Ich glaube, ich war 15, 20 Minuten schon hinter der Spitze dann oder im Ziel. Und ich meine, ich nehme dann auch den Funk raus. Genau.
Ja, letzte Woche hast du gesagt, Carapaz gibt das Trikot nicht mehr ab.
Ja, also hat mal so ausgesehen, aber man muss schon sagen, ich meine, Chai war unglaublich stark, aber vor allem auch das ganze Bora-Team, würde ich sagen. Also kollektiv, ja, extrem stark. Also jeder einzelne Helfer war wirklich, die waren schon wirklich eine Macht eigentlich, wo er dann, ja, im Grunde waren die ja zum Schluss dann noch stärker als Ineos.
Du hast uns nach der ersten Woche ja auch erzählt, dass du ganz gerne mit den Bora-Leuten dann auch mal im Feld quatscht. Natürlich, irgendwo ist da die deutschsprachige Connection und so weiter da. Waren sie jetzt einfach auch mal dran mit dem Giro und mit dem Effort, den sie jetzt im letzten Jahr reingesteckt haben, um da auch so ein GC-Team aufzustellen?
Ja, also ich glaube, es war dann doch auch ein bisschen überraschend für Bora. Oder sage ich jetzt mal, oder ich habe auf der vorletzten Etappe dann noch mit Patrick gesprochen, mit Gamper, wie so die Stimmung im Team ist, ob sie ja den Druck verspüren. Und er meinte, dass, ja, also natürlich wird ein Druck da sein, das ist klar, aber er meinte, dass es relativ entspannt ist, weil das schon ein sehr guter Giro war, jetzt auch ohne, also wo der Gesamtsieg noch nicht feststand, wo sie noch nicht in Rosa waren. Ich meine, 2 Etappensiege und war auf Podestkurs und in Schlagdistanz zum Rosa-Trikot. Also ich glaube, die haben dann ja natürlich alles probiert auch auf der vorletzten Etappe, aber so wie Patrick meinte, war es doch ja, entspannt oder nicht jetzt nicht mit der Brechstange.
Wahrscheinlich wurde bei Bora gestern ziemlich gefeiert. Von dir haben wir gerade schon gehört, für dich ging es direkt heim. Was ist da los? Wo war das klassische Bierchen nach Ende der so einer Rundfahrt?
Ja, das Bierchen, das gab es schon am Abend davor. Und dann nach dem Zeitfahren, dann gab es nur noch Pizza im Bus. Und dann sind alle schon, haben alle die Heimreise angetreten. Aber es war dann
die Frage mit Ananas oder ohne. Das hat man ja während des Giros von Mathieu van der Poel immer gelernt.
Nee, ohne Ananas. Aber bin ich auch nicht abgeneigt. Aber nicht gestern.
Vorsicht! Muss man aufpassen, was man sagt. Jetzt würde mich aber interessieren, mal kurz zusammengefasst: Deine erste Grand Tour. Wie bewertest du es jetzt im Nachhinein mit der Erfahrung der letzten 3 Wochen?
Ja, ich meine, erste Grand Tour. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Habe mich mal darauf eingestellt, dass es sehr hart wird. Aber ich hatte natürlich schon, ja, es war schon auch vom Team, die haben das ständig betont, dass es überhaupt keinen Stress, keinen Druck gibt. Aber man hatte ja trotzdem, aufgrund der vorherigen Rennen, hatte ich ja doch eine gewisse Erwartungshaltung. Und es war eine sehr wertvolle Erfahrung, aber ich habe mir auf jeden Fall mehr erhofft. Es war dann schon zweite Woche vor allem, war sehr, sehr zäh und die Tage wo ich mich, sag ich mal, normal gefühlt habe oder wo ich mein Level abrufen konnte, das waren, ja, die kann man auf einer Hand zusammenzählen, würde ich sagen. Und ja, aber es war dann auch ganz lustig, auf der 20. Etappe dann hoch ins Ziel, dann bin ich ein Stück mit Walter Attila gefahren und da meinte er nur so, ja, ist schon blöd, wenn man bei der Tour auf der Alps peakt, nicht? Weil er wurde ja Vierter, glaube ich, und ihm ging es auch nicht gut beim Giro und er hatte da ziemlich das ja gleiche Erlebnis wie ich, dass es dann ja nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben.
Aber lernt man dann daraus, dass man jetzt für die Zukunft sagt, okay, man muss da irgendwie den Trainingsplan davor vielleicht doch mal nochmal ein bisschen anders planen, dass halt eben dann der Peak erst im Giro in der zweiten, dritten Woche oder sowas kommt und eben halt nicht kurz davor? Oder würdest du sagen, das lag jetzt an anderen Gründen?
Ja, ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall noch was optimieren. Ich habe morgen mal ein längeres Gespräch mit meinem Trainer. Aber es zum Beispiel, ich meine, ich habe im Februar nicht viel trainieren können, war ja praktisch das ganze Monat krank, wo ich nur mehr oder weniger Bewegungstherapie am Rad gemacht habe und dann Baskenland und Tour of the Alps, da war ich dann halt frisch. Aber ich glaube, dass mir dann auch schlussendlich die Substanz dann ein bisschen gefehlt hat, die Grundlage. Oder zum Beispiel, ich meine, ich habe auch kein Höhentrainingslager gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann für die Zukunft vielleicht besser wäre, ja, dass man dann länger einen Trainingsblock macht vorher. Und also zum Beispiel statt Baskenland, dann Tour of the Alps und dann zum Giro.
Jetzt haben wir deinen ersten Peak gehört, Tour of the Alps. Mit welchem Ziel oder mit welchen Gedanken gehst du in das Gespräch mit deinem Trainer morgen? Wann soll der zweite Peak dieses Jahr sein?
Ja, darüber mache ich mir jetzt erstmal weniger Gedanken. Also jetzt mal ein paar Tage ruhig. Und jetzt werden wir mal kleine Nachbesprechungen machen vom Giro. Und ich habe jetzt 43 Renntage dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 41. Also von daher schon mehr geleistet als letztes Jahr. Und jetzt mache ich mir, wie gesagt, noch keine großen Gedanken. Und jetzt müssen wir auch mal schauen dann, was das Team dann mit mir vorhat und welche, wo wir dann den zweiten Höhepunkt legen wollen.
Wie lange steht das Rad in der Ecke die nächsten Tage?
Boah, ich meine, ein bisschen werde ich schon fahren, vermutlich auch mal das Mountainbike rausholen. Ist ja wunderschön hier bei mir in Osttirol. Aber ich werde auf jeden Fall auch die nächsten Tage auf dem Golfplatz verbringen als Ausgleich. Und ich habe vor 1,5 Jahren angefangen und das Beste, was ich machen konnte, weil ich liebe es. Es ist ein komplettes, also ein super, super Ausgleich zum Radfahren, weil es ja einfach zu 100% was anderes ist und vor allem auch sehr komplex und mental anspruchsvoll ist.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Die einzige Frage, die ich stellen kann, was ist das Handicap? Ja.
Das ist noch nicht. Aber ohne die Antwort einordnen zu können, ne? Ja. Ohne die Antwort einordnen zu können. Einfach, kannst du die Zahl sagen?
Ich glaube, es ist 27,1, was jetzt nicht so gut ist, aber ich spiele noch nicht so lange, aber Mittwoch werde ich mein nächstes Turnier spielen, um dann das Handicap weiter runterzubringen und das ist jetzt mal das Projekt für die nächsten 2 Wochen, würde ich sagen, wo es mal ruhiger ist.
Spielst du da mit Freunden irgendwie aus der Heimat oder sind da andere Radfahrer zufällig sogar auch dabei?
Nee, keine Radfahrer. Also ich spiele auch mit Freunden in der Heimat, aber hier bei mir zu Hause ist der Golfplatz 36 Loch, 2 Kilometer entfernt und ist wunderschön, wenn man, ich fahre da mit dem Rad hin, ich habe dort meine Golfschläger und dann kann man am Abend 9 Loch spielen. Und das ist dann praktisch wie ein Privatplatz eigentlich, weil da niemand mehr unterwegs ist und man hat den Platz für sich alleine.
Geil. Klingt sehr gut.
Jetzt sind wir bei Themen angelangt, wo wir beide null Beitrag leisten können. Ich nehme aber mit, nach dem Giro geht's zum Golfen. Alles
ganz
klar.
Genau, ja.
Dann wünschen wir dir aber natürlich sehr viel Spaß dabei. Dass ich,
danke.
Immer gut Schlag.
Gute Erholung.
Schönes Spaß, Spiel.
Was man dazu sagt.
Schönes Spiel.
Schönes Spiel. Schönes Spiel. Also ein schönes Spiel, ja. Gutes Handicap und so weiter. Ja.
Und vielen Dank natürlich auch für deine Einblicke vom Giro während den Ruhetagen. Jetzt danach hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünschen wir dir für die weitere Saison alles Gute.
danke auch, hat mich auch gefreut.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.